Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Willkommen zu einer neuen Folge des Wellenbrecher-Podcasts. Ich bin Annabelle und nehme euch heute mit nach Basel, wo wir im Rahmen unserer Filmtour Plankton Popcorn eine weitere spannende Podiumsdiskussion aufgezeichnet haben. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an Selina, Pia, Lisa und Claudia für wirklich die großartige Unterstützung vor Ort, die ganze Organisation. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihr hört gleich ein Gespräch mit mir, aber auch Dr. Marion Mertens und Professor Dr. Moritz Lehmann. Wir sprechen über ihre Arbeit und generell die Verantwortung für die Meere, so wie immer fernab von den Küsten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören bei einer weiteren Podiumsdiskussion aus Basel. Ich bin sehr, sehr erfreut, Dr. Marion Mertens zu begrüßen. Sie arbeitet bei Life Sciences AG, wo sie als Projektleiterin zum Schutz von Natur und Umwelt sich einsetzt. Ihre fachliche Unterstützung ist die Erfassung von den Naturwerten, Planung und Umsetzung in der Region Basel. Herzlich willkommen. Und als zweiten Panelisten bin ich auch sehr froh, Professor Moritz Lehmann hier zu haben. Er ist ein klassischer Naturwissenschaftler. Ich glaube, wir könnten uns fachlich sehr gut unterhalten, weil wir beide Biogeochemie machen, auch die Mikrobiologie und das in Zusammenhang mit Klimagasen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich werde jetzt meinen innersten Moderationskraft channeln, was nicht sehr einfach ist, als ich würde sagen, Forscherin ist man doch eher auf der introvertierten Seite vielleicht. Wir haben jetzt gerade zwei Filme gesehen, einmal über Korallen und auch den letzten zum Beispiel über Algen. Korallenriffe retten oder Algenproduktion aus Plastik fördern als Alternative? Wo würden Sie jetzt spontan sagen, könnte man eine Priorität setzen?
Also, das hat man vielleicht gesehen, diese Korallenriffe, das sind einfach Horte von unglaublicher Biodiversität und Artenreichtum. Und also, wenn ich mich da festlegen müsste, ich meine, man vergleicht hier vielleicht auch so ein bisschen Henne und Ei, was ist wichtiger, sage ich mal, es ist alles wichtig. Aber ich denke mal, weil die Korallenriffe letztendlich diese Ökosysteme sind, die Nahrungsstätte, Brutstätte für unglaublich viele marine Lebewesen, Fische sind, ist es wahrscheinlich die oberste Priorität. Also ein Großteil des marinen Lebens, oder marine Organismen, verbringt zumindest ein Stadium, ein Teil des Lebens in den Korallenriffen, und Korallenschutz bedeutet letztendlich Artenschutz. Und also ich würde mal sagen, das ist höchste Priorität.
Und wie ist es bei Ihnen?
Ja, also das Ziel der UN ist es ja, bis ins Jahr 2030 etwa 30% der Meeresfläche tatsächlich unter Schutz zu stellen. Das ist ein hehres Ziel. Da sind wir jetzt gerade mal 5 Jahre von weg. Wenn man sich das aber im Augenblick, den jetzigen Zustand ansieht, dann sieht man, dass die Meeresschutzgebiete, die diesen Begriff wirklich verdienen, also wo zum Beispiel entweder gar nicht gefischt wird oder sehr eingeschränkt gefischt wird, dass das eben im Augenblick eher so im Prozentbereich liegt, also deutlich niedriger. Und ich denke, bei der Abwägung von Schutz und Nutzen, es braucht ja beides, aber von diesem 30%-Ziel sind wir eben noch sehr, sehr weit entfernt. Und ich denke, es ist im Augenblick einfach wichtig zu retten, was zu retten ist. Das heißt, also es ist nicht überall gleich bunt, wie das in dem Film gezeigt wurde. Es gibt natürlich auch Meeresböden, die einfach sandig sind oder so, wo nicht so viel ist. Und es sind ja auch schon so die Hotspots identifiziert worden. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, mal die großen Riffe, die Riffe, die also besonders wichtig sind, konsequent unter Schutz zu stellen. Und nicht nur die unter Schutz zu stellen, sondern die Einhaltung der Fangverbote, insbesondere tatsächlich auch griffig zu überwachen und Sanktionen zu ergreifen, wenn sich nicht dran gehalten wird. Und wie schon gesagt, Nutzung des Meeres ist sicherlich in einem kleinen Maßstab sinnvoll. Ich finde, der letzte Film hat das auch sehr schön gezeigt. Aber es ist eben Schutz und Nutzung in unterschiedlichen Gebieten, ne?
Ja, spannend. Ich hätte jetzt von Ihnen eine andere Antwort erwartet. Ich gehe aber nochmal zu Ihnen zurück, Professor Lehmann. Welche spezifischen Beiträge leisten denn auch Schweizer Institutionen wie die Uni Basel zur Ozeanforschung? Ich weiß, Sie waren schon auf diversen Forschungsschiffen unterwegs, obwohl natürlich der Fokus zum Beispiel bei Ihnen in der Arbeitsgruppe auch auf den Genfer See liegt. Wie tragen Schweizer Institutionen auch, wie gesagt, zum Know-how, aber auch zur Entwicklung globaler Klimamodelle dabei?
Also ich muss Sie korrigieren, wir arbeiten relativ wenig im Genfer See. Es sind viele andere Schweizer Seen, aber der Genfer See ist weniger dabei. Also klar, ich werde immer gefragt, du unterrichtest Ozeanografie an der Universität Basel, warum denn Universität Basel? Wir sind weit weg vom Ozean. Aber die Schweiz spielt eigentlich in der Wissenschafts-, in der marinen Wissenschaftslandschaft eine sehr wichtige Rolle, eine traditionell sehr wichtige Rolle, ist aktiv involviert in internationalen Forschungsprojekten wie das International Drilling Program zum Beispiel, wobei jetzt sind sie ein bisschen draußen, aber die längste Zeit waren sie drin. Es gibt, sage ich mal, sowohl an der Universität Bern als auch an der ETH Zürich große Forschungsgruppen, Departments, die arbeiten im Bereich große globale Klimamodelle, und in diesen Klimamodellen spielt der Ozean eine wahnsinnig wichtige Rolle. Erdsystemmodelle, die tragen dazu bei, die Interaktion zwischen den verschiedenen Geosphären, Ozean eben im Kontext von Klima besser zu verstehen. Ich würde mal sagen, die Rolle von Basel ist da vielleicht in dem Kontext eine untergeordnete Rolle, aber wir, sage ich mal, mit dem, was wir zum Beispiel auch in unserem Department leisten. Wir versuchen, die Prozesse zu verstehen, die letztendlich relevant sind, um diese Modelle auch zu füttern. Also gerade wenn es darum geht, biogeochemische Modellierung zu, biogeochemische Modelle zu formen, dann muss man wissen eben, wie die Prozesse stattfinden, welche letztendlich CO2 zum Beispiel im Ozean binden. Und das sind zum Beispiel auch biologische Prozesse oder sehr wichtige biologische Prozesse.
Wenn Sie jetzt aber auch sagen, dass Schweizer Institute dann sehr viel zu beitragen, was ist denn zum Beispiel dann die Verantwortung, dieses Wissen auch an die jüngeren Generationen auch überzugeben? Weil es ist ja oft dann so, dass wir jetzt vielleicht auf der Bühne sehr, sehr viel Wissen über den Ozean haben, aber dass die Leute, die das mit dem Alltag dann nicht so viel zu tun haben, vielleicht ja nicht dieses Fachwissen besitzen.
Also ich denke mal, ja, auf der wissenschaftlichen Ebene, ja, Sie wollten von der wissenschaftlichen Ebene weg, aber ich bleibe trotzdem erst noch mal kurz bei der wissenschaftlichen Ebene. Es ist wichtig, Daten zu produzieren, Systeme zu verstehen, letztendlich um Klimaschutz überhaupt erst möglich zu machen und natürlich Ozeanschutz. Und wenn ich von Klimaschutz spreche, dann spreche ich eigentlich auch eben indirekt auch von Ozeanschutz. Aber ich sehe dann auch ganz klar das Mandat der Universitäten darin, dass wir die nächste Forschungsgeneration auch ausbilden und natürlich auch in unseren Vorlesungen die Sensibilität eines Ökosystems Ozean einfach auch wahrnehmen lassen. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Vielen Dank für die wissenschaftliche Perspektive. Wir wechseln jetzt ein bisschen mehr zu der vielleicht realistischen oder pessimistisch wollen wir nicht sein heute, realistischen Perspektive. Sie beschäftigen sich ja auch seit vielen Jahren dann mit hauptsächlich Gewässern in der Region Basel. Was treibt Sie an, sich für die Gewässer einzusetzen? Und was fasziniert Sie einfach an den Gewässern in dieser wunderschönen Region?
Also wir machen sehr viele Gewässeruntersuchungen an Fließgewässern vor allen Dingen. Das ist unser Schwerpunkt. Und auch am Rhein. Und ich habe da auch Revitalisierungsmaßnahmen begleitet. Zum Beispiel, wenn das kennt ihr vielleicht, zwischen der Wettsteinbrücke und der Schwarzwaldbrücke, da diese Inseln und diese Kiesstrände und so, da war ich also mit involviert. Und was mich fasziniert speziell an den Fließgewässern ist, dass die so unwahrscheinlich wandelbar sind, sich so sehr schnell verändern. So viele Leute haben so eine Vorstellung von der Natur als etwas Statischem, aber das stimmt nicht. Ich sage immer, der Rhein ist die Wasserautobahn aus der Schweiz raus und in die Schweiz rein. Wir sitzen hier quasi Und bei uns schwimmt alles vorbei. Ja? Also auch Neozoen, also Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt haben wollen. Ja, es kommt alles vorbei, die ganzen Nährstoffe, die ganzen Tiere. Der ganze Kies, so ein Fluss besteht ja nicht nur aus Wasser. Und wir sehen halt eine ständige Veränderung in diesem Lebensraum. Es kommt immer wieder was Neues, eine neue Tierart, ein neues Ding. Und das ist total spannend, das zu sehen. Aber auch natürlich auch die Stärke dieses Ökosystems, sich zu regenerieren, zum Beispiel nach der Chemiekatastrophe von Schweizer Halle, hat sich das System ja relativ schnell wieder erholt. Viel schneller, als das bei einem See zum Beispiel der Fall wäre. Das heißt, das System, also das Rhein, Einzugsgebiet der Rhein, ist durchaus auch in der Lage, Sachen wegzustecken, sich wieder zu erholen, sich zu verändern, wird dann aber auch wieder beeinflusst. Und was ich natürlich auch sehe, sind die riesigen Erfolge im Gewässerschutz, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden sind. Der Rhein hat ja der Rhein bei Basel hat praktisch als eine der letzten größeren Ecken eine Kläranlage ja bekommen, erst Mitte der 1980er Jahre. Und mittlerweile ist die Wasserqualität im Rhein ja so top, also von der Wasserqualität der chemischen her, dass wir hatten schon chinesische Fernsehteams bei uns, die sich das angucken wollen, weil die das faszinierend finden, dass ein so großer Fluss in so einer großen Stadt so eine irre gute Wasserqualität hat. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass aber die Uferbeschaffenheit und die Diversität des Lebensraums dann sehr stark beeinträchtigt ist, vor allen Dingen durch die vielen Staustufen der Wasserkraftwerke. Und der Rhein ist ja das Gewässer in der Schweiz mit dem stärksten Kiesmangel in der ganzen Schweiz. Und das hat einen sehr negativen Effekt auf die Biodiversität zum Beispiel. Das heißt, es ist von der Wasserqualität super, aber von der Struktur her sehr stark beeinträchtigt.
Ja, Sie haben im Endeffekt in Ihrer Antwort schon die perfekte Überleitung zu der Folgefrage gestellt. Wenn ich jetzt am Rhein langschlender, dann fallen mir oft die Schiffe vielleicht auf und die Menschen. Was fällt denn Ihnen mit Ihrem ökologischen Blick auf, worauf man vielleicht nicht achtet, wenn man einfach nur da sitzt und sich im Juni sonnt?
Also was vor allen Dingen interessant ist, ist zu sehen, wie stark sich die Wasserpflanzenbestände erholt haben. Auch dadurch, dass die Ufer jetzt wieder strukturierter sind. Also wenn ich ins Wasser gucke, dann interessiert mich vor allen Dingen immer, sind Wasserpflanzen da, große? Und wenn ja, welche? Ich habe schon ganz seltene gefunden übrigens zwischendrin. Und also verschiedene Laichkräuter. Und es ist irre, was da an Wasserpflanzen wächst. Und diese Wasserpflanzendepots, die sind wahnsinnig wichtig für die Entwicklung von vielen Jungfischen, weil das eine der wenigen Strukturen sind, wo die sich vor der starken Strömung halt auch in Sicherheit bringen können. Und die Wasserpflanzen sprießen ja jedes Jahr neu im Rhein und entwickeln sich wegen der kühlen Wassertemperaturen erst relativ spät im Jahr. Das heißt, so am besten ist das, wenn man so im Juli, August sich zum Beispiel auf die Stege von den Rheinfähren stellt. Also die St. Alban-Fähre kann ich da empfehlen zum Beispiel. Da kann man sich dann auf den Steg stellen und dann mal reingucken ins Wasser und dann sieht man diese riesigen Wasserpflanzenbestände. So verschiedene Laichkräuter, wie schon gesagt, und auch die Fische dazwischen. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie sich das jahreszeitlich entwickelt und auch über die verschiedenen Jahre, weil das ist jedes Jahr anders.
Richtig schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Bei Ihrer Arbeit bei Life Science AG verbringen Sie auch viel Zeit mit Wissenschaftlern, mit Behörden, mit NGOs. Was ist denn vielleicht ein realistischer Kompromiss an natürlichen Systemen? Ich meine, Sie sagen jetzt, dem Rhein geht es relativ gut. Aber was könnte man da vielleicht noch umsetzen, was Ihr nächstes Ziel ist?
Naja, es gibt ja sehr viele Revitalisierungsprojekte, die im Augenblick laufen. Wir sind da ja auch in der Planung und der Auswahl der Ziele jetzt zum Beispiel in Basel-Land beschäftigt. Ich war jetzt in den letzten Wochen immer draußen und habe die Absturzhöhen angeguckt in Bächen im Baselbiet, um zu gucken, in welcher Reihenfolge man die rausreißen sollte. Ja, das heißt, da tut sich auch sehr viel zum Guten. Da sind auch Gelder auf Bundesebene gesprochen worden. Da wird also sehr viel gemacht. Das ist durchaus positiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich ein sehr starker Druck auf den Gewässern, weil man natürlich nach Alternativen sucht zu den fossilen Brennstoffen. Und da ist dann immer der Konflikt zu sagen, ja, ey, wir wollen noch mehr Wasserkraft. Ne? Und da muss ich halt sagen, dass in der Schweiz die Wasserkraft halt schon sehr intensiv genutzt wird. Und sagen wir mal, da ist das Aufbaupotenzial ziemlich begrenzt. Und ich finde es nicht gut, wenn jetzt die wenigen frei fließenden Ecken, die wir noch haben, die zum Teil auch für die Biodiversität sehr wichtig sind, wenn man die jetzt auch noch verstromt. Also der Ausnutzungsgrad ist bereits recht hoch und das ist auch gut so. Und also die reinen Staustufen bringen sehr, sehr viel Strom und das alles eben CO2-frei, das ist natürlich super. Aber es gibt eben noch letzte naturnah fließende Strecken und die sollte man jetzt nicht auch noch mit Wasserkraftwerken zupflastern. Da bin ich also strikt dagegen, weil das auch die Weiterexistenz von einheimischen Fischarten wie der Esche zum Beispiel gefährdet.
Professor Lehmann, sehen Sie das ähnlich? Dass Sie auch finden, dass die Nutzungslast schon erreicht ist?
Die Nutzungslast, inwiefern meinen Sie die Nutzungslast?
Von den Gewässern, Sie erforschen die aquatischen Systeme in der Schweiz.
Ja, aber da hat sich ja viel, das haben wir ja schon gehört, da hat sich ja viel jetzt verbessert. Also wenn man so will, wir kommen von der maximalen Nutzungslast, oder die haben wir wahrscheinlich schon längst überschritten gehabt, von der kommen wir ja gerade hoffentlich weg und sind da schon relativ weit entfernt. Aber auf jeden Fall, je weniger Nutzung, desto besser letztendlich. Und da sind wir alle gefragt letztendlich. Gerade Sie haben den Rhein erwähnt. Also der Rhein sah vor 20 Jahren ganz anders aus und jetzt ist das ganz sieht das alles ganz gut aus. Wir schwimmen. Andere Teile des Rheins, da sieht es wieder anders aus. Aber alles, was wir uns bewusst sein, was wir hier machen, lokal, hat letztendlich eine Auswirkung. Ja, ein paar Wochen später letztendlich unter Umständen in die Nordsee und damit in den Weltozean. Also wir sprechen ja heute über den Ozean und das sind wirklich dann eben lokale Prozesse, die dann vielleicht sogar globale Wirkung haben. Also deswegen müssen wir uns einfach immer bewusst sein. Aber ich habe das Gefühl, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Aber ich glaube, da kann Frau Mertens mehr dazu sagen. Ja. Da hat sie schon gesagt, glaube ich.
Ja, ich bleibe nochmal einfach bei Ihnen. Warum sollten sich denn Menschen im Binnenland für ihre Forschung interessieren? Also wie kriegen wir diese Verbindung zum Ozean hin, als Schweizerin, als Baselbieterin, die vielleicht den Rhein wahrnimmt und auch im Sommer vielleicht im Rhein schwimmen geht, aber nicht unbedingt immer direkt die Verbindung zum Ozean hat?
Also ich fange mal mit den ganz subjektiven Wahrnehmungen an. Also in dem ersten Film zum Beispiel, das hat ja diese dunklen Seiten gehabt und dann diese ganz wunderschönen Seiten. Also wie kann das nicht faszinieren? Da frage ich mich, wie kann der Ozean nicht faszinieren? Ich finde es ein wahnsinnig faszinierendes Ökosystem. Auch die Tatsache, dass wir vieles vom Ozean noch gar nicht kennen, die Tiefe noch gar nicht kennen. Und also insofern, ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist natürlich eine sehr subjektive Einschätzung. Selbst wenn wir hier nicht direkt am Ozean oder am Meer leben, ich habe das vorher schon indirekt erwähnt, wir sind natürlich indirekt vollkommen abhängig von einem funktionierenden Ökosystem Ozean. Stichwort Klima. Der Ozean wirkt als Wärmepuffer. Das bedeutet, das Klima, das wir hier haben, haben wir nur deswegen so, weil wir Ozeanströmungen haben, die Wärme entsprechend auf dem Planeten verteilen und so, dass wir hier ein eben relativ angenehmes Klima haben. Das kann sich ganz schnell auch ändern, hat sich in der Erdvergangenheit schon geändert. Der Ozean produziert einen Großteil des Sauerstoffs letztendlich in der Atmosphäre, ist eine wichtige Ressource. Also das bedeutet, der Ozean hat letztendlich, oder der Schutz des Ozeans ist letztendlich ein Selbstschutz und nicht nur von Leuten, die wirklich an der Küste leben und vielleicht wie jetzt diesen Hurricane, auch das sind letztendlich Ozeanphänomene, die da in der Karibik wirken. Das sind natürlich extrem direkte Auswirkungen, aber auch letztendlich unser Klima ist beeinflusst von Prozessen, die im Ozean stattfinden. Und insofern ist das Interesse am Ozean ein ganz wichtiges, denke ich mal, das sicherlich auch im eigenen Sinne steht. Und Wetter, Klima ist etwas, was wir in der Schweiz auch einfach spüren. Und nochmal, der Ozean ist eine wichtige Klimakomponente.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage ganz zum Schluss. Und zwar ist die gleiche an Sie beide. Wir sprechen ja immer heute zumindest über die UN-Ozeandekade. Die UN-Ozeandekade ist
von der UN eine Initiative, die bis 2030 geht. Wir sind jetzt schon im Jahr 2025, also zur Halbzeit dieser UN-Ozeandekade. Was wünschen Sie sich denn beide für die Zukunft des Rheins, der ja, wie Sie gerade schön illustriert haben, maßgeblich auch zum Ozean dazugehört, in dem alles, was den Rhein runterfließt, irgendwann im Ozean landet. Was wünschen Sie sich denn für den Rhein, wenn Sie den jetzt personifizieren könnten, bis zum Jahr 2030?
Also was ich mir ganz konkret wünsche, ist, dass der Lachs wieder zurück zu uns kommt. Also ich habe fachlich sehr viel mit dem Lachs zu tun gehabt, auch in Projekten. Es gibt ja dieses Lachs-Comeback-Projekt vom WWF, was ich auch wirklich unterstützen möchte. Und Lachs war ja lange der wichtigste Fisch für die Fischerei auch und ist ein echtes Basler Kulturgut. Das ist der Fisch schlechthin gewesen in der Schweiz. Und ich weiß das noch, wie das war. Der erste Lachs seit 50 Jahren ist dann wieder aufgetaucht. Mein Fischerkollege Thomas Wanner hat den ja aus dem Rhein gefischt vor einigen Jahren. Da war ja schon mal ein erster Rückkehrer. Und wir hatten jetzt zwei noch in der Staustufe in Rheinfelden. Und ich möchte, dass die Electricité de France, also der französische Wasserkraftbetreiber, jetzt noch die letzten Staustufen lachsgängig macht, sodass die Tiere wieder zu uns zurückschwimmen können und wir den Lachs wieder haben, und vielleicht schafft das ja noch weiter hoch, wieder bis zu das Bundeshaus, da ist er ja früher auch mal gewesen, da ist ja die ganze Aare hochgeschwommen. Und der Lachs ist eben so die, wie man auf Neudeutsch sagt, die Flagship-Species, also die Art, die alle anschauen, und wenn der wieder da ist, dann heißt es, das Gewässer ist durchgängig vom Meer, von Rotterdam, ne, also bis zu uns mal mindestens. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt ja noch mehr Fische, die hin und her wandern können, wollen, und die profitieren dann alle davon. Also das wäre für mich ein ganz wichtiges Ziel, dass wir diese meterlangen Fische, das sind wirklich solche Riesenteile, dass es die wirklich wieder bis Basel und darüber hinaus schaffen. Das wäre ein riesiger Fortschritt, und das ist auch was die Leute wirklich begeistert. Also es ist so, da ist in Baden-Württemberg, sind sie ja jetzt schon wieder zurück im Elst-Dreisam-System. Und wenn jetzt da in den Dorfbächen die großen Lachse ableichen, da rennt das ganze Dorf und guckt von der Brücke aus, wie die Lachse ableichen. Also das fasziniert die Leute absolut. Und das hätte ich auch gern wieder hier.
Das wusste ich gar nicht, das ist sehr spannend. Und was würden Sie meinen, Professor Lehmann? Was wünschen Sie sich vielleicht auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive oder...
Also gut, ich sehe da vielleicht eher auf das Rheinwasser von der hydrochemischen Seite. Ich wünsche mir, also das ist in Basel schon, also Wasser kommt aus dem Boden sehr, sehr sauber raus und ist in Basel immer noch sehr sauber. Es könnte noch sauberer sein, und da muss man darauf achten, dass wir so wenig wie möglich an Schadstoffen da einleiten. Der Rhein ist aber nicht überall so gesund wie in Basel. Wenn wir vom Rhein sprechen, dann sprechen wir nicht nur über Basel, sondern wir sprechen dann eben auch rheinabwärts über das Wasser durch Deutschland durch. Und das wird dann nach wie vor eigentlich immer noch ein bisschen schlechter und schlechter und schlechter und schlechter. Und ich wünsche mir für den Rhein, dass er die Qualität, die er hier erreicht hat inzwischen, die Wasserqualität, hydrochemische Wasserqualität, Kontaminationsschadstoffkonzentration etc., es ist natürlich kein Bodenseewasser mehr hier schon in Basel, aber dass diese Qualität, dass man die noch länger, sage ich mal, Richtung Nordsee hochhalten kann. Aber es kommen eben alte Schadstoffe, haben wir inzwischen in Kontrolle, und andere Schadstoffe kommen jetzt dazu. Also das ist halt auch der Gang der Dinge, sage ich mal.
Ja, die Chemieindustrie macht erfinderisch.
Ja, wenn man so will, ja.
Ja, die Wasserqualität ist ja super, aber in den Sedimenten, da steckt es noch drin von den letzten 100 Jahren. Ja. Also ich weiß, dass jetzt an der Rheinhalle ist ja jetzt auch diese riesen Arsenalatlas, die jetzt saniert werden soll. Mhm. Das liegt wirklich tonnenweise dort unter Wasser rum. Das ist unglaublich. Und das alles zu sanieren, das ist sehr aufwendig.
Und das ist ein mega Legacy-Effekt, den wir noch ja wahrscheinlich Jahrzehnte spüren werden, genau.
Ja, vielen, vielen Dank für beide Ihre Perspektiven. Ich finde, wir haben heute viel gelernt. Also wenn ihr das nächste Mal mit der Rheinfähre fahrt, schaut auf jeden Fall nach den Algen, die sich da tummeln und festwachsen. Und ja, let's make the Lux sexy again. Das ist auf jeden Fall. Oder? Das finde ich eine super Sache. Und ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen. Und ich würde sagen, Klappe ab für die letzten zwei sehr schönen Filme. Der erste, den Sie gleich sehen werden, heißt Immersive. Und dann gibt es noch einen zweiten Film, der wird auf Deutsch sein. Der heißt Hier. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Diese Folge wurde produziert im Rahmen des Projekts Plankton und Popcorn mit Unterstützung der EU4Ocean Coalition in Kooperation mit dem Wellenbrecher Podcast.